Ist es nicht faszinierend, was in mir geschieht? Man tritt dem eigenen Körper nahe und entdeckt ein Wunder. Das schreibt Axel Hacke in seinem Buch mit dem Titel Aua, die Geschichte meines Körpers. Dadurch streift der Autor die Wunder und auch Abgründe seines Körpers von der Haut zum Herzen, vom Darm, Knie und Nase bis zum Gehirn. Das ist gewiss ein sehr lustiges Buch, aber es geht weit darüber hinaus. Axel Hacke ist bei uns. Guten Tag.
Ja, hallo, grüß Sie.
Was sind das denn für Wunder, die man entdeckt, wenn man seinem Körper nahe tritt?
Wenn man anfängt, das mal zu untersuchen und entdeckt, dass auf uns oder in uns Milliarden von anderen Lebewesen wohnen, bis angefangen von den kleinen Spinnentieren auf unserer Haut, Demodex heißen die, die so in den Haarbalgen leben und sich von dem Talg da ernähren, bis hin zu unserer Nase, die ja allein schon ein unfassbares Wunderwerk von Sinneswahrnehmung ist. Also mir hat das deswegen so einen Spaß gemacht, weil ich ein großer Anhänger des Staunens bin. Also die Welt zu bestaunen mit dem, was über unser Fassungsvermögen geht und weit über das hinaus, was wir begreifen können. Das begegnet einem auch, wenn man sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzt.
Schauen wir mal die Haut genauer ein. Da gerät man schon ins Staunen, wenn man da, wie Sie sagten, wahrnimmt, wie viele kleine Lebewesen da auch unterwegs sind. Wenn man es ganz genau nimmt, schreiben Sie, dann ist unsere Körpergrenze unscharf. Wie kann ich das verstehen?
In der äußersten Hautschicht, die natürlich aus Atomen besteht und die Atome aber wiederum Elektronen in sich bergen, die so klein sind, dass sie gar keine Masse haben und sich ständig in so Wolken bewegen. Also das bedeutet, dass sie die alleräußerste Grenze des Körpers, wenn sie sich auf diese quantenphysische Ebene begeben, dann bewegt sich das ständig. Dann ist nie ganz genau zu sagen, wo das Ende ist und wo der andere Teil der Welt beginnt. Das finde ich unglaublich. Diese Unschärfe unserer Grenze zur Welt. Wir denken ja immer, wir sind sowas klar Abgegrenztes vom anderen. Das sind wir ja auch. Aber nicht auf dieser Ebene. Auf der allerkleinsten Ebene wird es etwas undeutlich. Und das fasziniert mich.
Am Ende Ihres Buches, da schreiben Sie, ich zitiere mal zwei, drei Sätze, jeder von uns war vor seinem Dasein in Einzelteile in der Welt verstreut und wird es wieder sein. Nur zwischendurch manifestieren wir uns für eine kleine Weile als Körper mit einem Leben und einem Bewusstsein. Das heißt ja, wir werden auf bestimmte Art und Weise wiedergeboren, nichts geht verloren.
Ja, das passiert ja ständig. Es gibt fast kein Atom in Ihrem Körper, das von der Geburt bis zum Tod da bleibt. Die tauschen sich ja immer aus. Wasserstoffatome bleiben nicht so lange. Andere Atome, die in den Knochen sitzen, die sind schon mal jahrelang dort. Aber im Prinzip findet da durch die Nahrungsaufnahme und die Ausscheidung ein ständiger Austausch statt. Das heißt, auch da ist die Grenze zur äußeren Welt nicht scharf, sondern wir sind nicht so fix und festgebaut, wie wir denken, sondern wir befinden uns im ständigen Wechselspiel mit der Welt. Auch das finde ich faszinierend, weil es bedeutet ja, dass, sagen wir mal, wenn Sie auf Ihr Gehirn gehen, wo das Erinnerungsvermögen sitzt, dass es eine bestimmte Erinnerung gibt an das, was Sie erlebt haben in Ihrem Leben, und das bleibt da auch im besten Falle, aber es wird ständig von anderen Atomen beherbergt. Sie essen heute Kartoffeln und in einem Jahr können die Kartoffeln sich daran erinnern, wie ihre Kindheit gewesen ist. Das finde ich großartig.
Also wir sind kosmische Materie, das schreiben Sie auf. Ich bin es und ich werde es wieder sein. Das ist ja auch, so wie Sie es beschreiben, eine ständige Wiedergeburt. Warum ist das auch ein tröstender Gedanke? Denn wir haben ja nichts davon. Also wir erleben das ja nicht.
Das erleben wir nicht. Wir erleben ja nur das, was wir für die wirklich sehr, sehr kurze Spanne unseres Daseins hier, was uns da begegnet, das erleben wir. Alles andere wissen wir nicht und werden es nie wissen. Wir werden ja auch nie wirklich wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ich finde es einfach einen sehr tröstlichen Gedanken, dass uns das allen gemeinsam ist, dass wir alle so sind. Es gibt niemanden, der davon ausgenommen ist. Kein amerikanischer Präsident und kein Obdachloser unter den Brücken ist davon ausgenommen. In dieser Hinsicht sind wir alle gleich und es heißt eben auch, dass wir uns nicht allein durch die Welt bewegen, sondern mit dieser Welt in einem ständigen, dauerhaften Kontakt sind. Auch mit der Ewigkeit, wenn Sie so wollen. Denn dieser Prozess findet ja statt, seit es den Urknall gegeben hat. Irgendwann mal fing die Erde an, sich zu bilden, entwickelte ihre Schwerkraft und zog dadurch Materie aus dem Weltall an, hat die gebunden und aus dieser Materie sind wir gemacht.
Und wir versuchen natürlich, uns fortwährend einen Reim darauf zu machen, also dem einen Sinn zu geben. Also Sie schreiben auch über die Religion in Ihrem Buch. Im Grunde ist Religion ein Mechanismus zur Herstellung von Trost für den vom Leben und von Todesangst gebeutelten Menschen. Fürchte dich nicht, sagt sie. Deinem Körper mag Übles geschehen, aber deiner Seele nicht, wenn du der Religion gehorchst. Zitat Ende. Voraussetzung dieses Trostmodells ist aber, dass wir den gebeutelten, maroden Körper von unserer Seele oder heute von unserem Hirn abspalten. Das hat Folgen, oder?
Da stoßen sich die Dinge jetzt ein bisschen im Raum, auch wenn ich mit dem Domradio rede. Ich bin kein gläubiger Mensch, sondern ich glaube nicht, dass es eine Seele unabhängig vom Körper gibt, sondern dass diese Seele eng an den Körper gebunden ist und dass es keine Trennung von Körper und Geist gibt, so wie sie noch Descartes zum Beispiel in seiner Vorstellung für möglich hielt. Er hat ja gedacht, sozusagen der Körper ist hier und das Denken findet eigentlich außerhalb des Körpers statt. So entsteht ja die große Trennung zwischen Vernunft und Gefühl in unserer Welt. Das weiß man nun heute aus den Neurowissenschaften, dass Gefühl und Vernunft ganz eng zusammenhängen. Das eine beeinflusst das andere. Wir können uns ohne unsere Gefühle gar nicht, auch rational nicht entscheiden. Das gehört halt einfach zusammen. Und dieses Zusammengehören, das finde ich einfach ganz entscheidend für das, was ich denke.
Also Körper, Seele, Geist, Gefühle, das ist ein großes Ganzes. Aber ist es dann nicht auch erschreckend, dass ich mir ausmalen muss, dass ich irgendwann nur noch Würmer, Fraß bin? Das ist doch schöner, wenn ich mir vorstelle, da gibt es eine Seele, die davonfliegt.
Ja, klar, es ist schöner, viel schöner, aber wenn es nicht stimmt. Ich habe ja auch nichts dagegen. Wenn jemand das glaubt, dann bitteschön. Voraussetzung ist, dass er nicht anderen Leuten seinen Glauben irgendwie aufzuzwingen versucht mit Gewalt. Ansonsten finde ich diese Art von Vorstellung sehr schön, weil man sich dabei austauschen kann. Und eigentlich glaube ich auch, dass der Mensch gar nicht anders kann, als irgendetwas zu glauben, weil irgendwie müssen wir zumindest so ein hypothetisches Erklärungsmodell haben für das, warum wir hier sind. Also das ist einfach in uns drin. Ja, ich bin damit auch aufgewachsen und sowas werde ich nie ganz ablegen. Wir wissen das nun mal nicht. Und natürlich ist es so, wir alle fürchten uns vor dem Tod und die Religion ist natürlich eine Institution, die uns diese Angst vor dem Tod zu nehmen versucht, indem sie uns sagt, wenn du stirbst, bist du nicht weg, sondern du bist immer noch da und du bist möglicherweise sogar an einem schöneren Ort. Das ist natürlich eminent tröstlich. Aber ich kann auch dem Gedanken, was abzugewinnen, sozusagen aus dem Stoff der Erde, jetzt nicht der Erde im Sinne der Landwirtschaft, sondern in der Erde auf Planeten, in dem wir leben, aus diesem Stoff gemacht zu sein und wieder in diesen Stoffkreislauf zurückzukehren. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Wenn Sie bedenken, dass auf Ihrer Haut, ohne dass Sie es wissen und ohne dass Sie es sehen, unglaubliche Mengen von dieser kleinen Spinnentiere leben, dann sind die Würmer auch schon nicht mehr so eklig.
Ist das nicht etwas sehr Lebendiges, der Glauben? Aber man erwischt sich ja selbst, dass man Tage hat, an denen man überhaupt nicht glauben kann. Andere Tage, da denkt man, ach, vielleicht ist es doch ganz schön, meine Eltern, all die lieben Menschen irgendwie wiederzusehen. Ertappt man sich dabei, dass man das vielleicht doch nicht dann und wann auch glauben kann?
Ja, also ich habe in meinem engsten Familienkreis sehr tragische Todesfälle erlebt, die mich jeden Tag beschäftigen. Und ich habe mir angewöhnt, mit den Menschen, die da gestorben sind und die mir unglaublich viel bedeutet haben, auch im Austausch zu sein. Das wird sich jetzt ein bisschen bescheuert dann vielleicht, aber ich rede mit denen, ja. Und das finde ich eben auch einfach tröstlich. Also wir Menschen sind so, wir bauen uns so kleine Hilfsbrücken, so kleine Konstruktionen, mit denen wir uns durchs Leben ackern. Und warum nicht? Das tut niemandem weh, im Gegenteil, es beruhigt mich. Ich war vorhin in der Gehrenskirche, die ein großartiges Bauwerk ist. Also es war mir gar nicht bekannt, was es in Köln trotz Krieg alles noch so gibt. Und das sind natürlich schon Räume, in denen man diese Sehnsucht des Menschen spürt, nach einem anderen Leben als dem Leben, das nur von Nützlichkeit, Geld und Kampf bestimmt ist.
Und letztendlich machen Sie als Schriftsteller ja auch nichts anderes, als früher die Priester machten. Sie erzählen ja Geschichten und diese Geschichten geben unserem Dasein auch irgendwie eine Ordnung und damit auch einen Sinn, oder?
Das ist im besten Falle so. Eigentliche Bedeutung liegt aber für mich in meiner persönlichen Suche, in meiner persönlichen Sinnsuche. Also ich schreibe nicht Bücher, um andere Menschen irgendwie zu belehren oder um sie zu ändern oder sowas, sondern ich schreibe eigentlich Bücher, in denen ich versuche, selbst was zu verstehen. Ich habe ein Buch über den Körper auch nur geschrieben, weil ich selber versuchen wollte, mich zu verstehen und diese physische Institution zu verstehen, in der ich mich aufhalte mein ganzes Leben lang. Das fand ich interessant. Und ich schreibe dann so ein Buch eigentlich in dem Gefühl, ich würde ganz gern Leserinnen und Leser mitnehmen auf diesen Prozess. Deswegen ist das auch immer ein offenes Schreiben, ein offener Prozess, also in den man sich einklinken kann, aus dem man sich wieder ausklinken kann, wo die Gedanken des Autors sozusagen offen liegen und nicht endgültig sind.
Sie beginnen Ihr Buch mit den Betrachtungen Ihrer grenzenlosen Haut, darüber haben wir schon gesprochen, und am Ende kommt das Gehirn und das Herz. Ist das eine Art Rahmen Ihrer Geschichte, Ihres Körpers?
Eigentlich schon, ja. Am Schluss kommt das Herz, weil das für mich, wie für jeden Menschen, eine besondere Rolle spielt. Für mich spielt es in dem Sinne eine besondere Rolle, weil mein Vater und mein Großvater einen relativ frühen Herztod gestorben sind und mich das eigentlich fast jeden Tag irgendwie beschäftigt, weil ich denke, ja, gegen so einen Herztod ist nichts zu sagen, wenn man von einer Sekunde auf die andere aus den Latschen kippt und sonst ist da kein Leiden oder gar nichts. Das ist ja eigentlich ein schöner Tod. Es ist nur ein bisschen früh gewesen bei denen und das versuche ich irgendwie zu vermeiden. Deswegen beschäftigt es mich so. Das Gehirn, das sprengt natürlich jeden Rahmen. Die unglaubliche Komplexität und bis heute nicht erforschte Fähigkeit, nicht mal in Ansätzen wirklich erforschte Fähigkeit des Gehirns. Also wenn Sie sich überlegen, was allein in den Minuten in uns passiert, in denen wir hier ein Gespräch führen, das ist so unglaublich komplex, ohne dass wir jetzt hier wahnsinnig komplexe Gedanken äußern würden. Aber der Vorgang an sich ist so ungeheuer, dass man auch nur wiederum staunen kann.
Wir beschäftigen uns ja alle mit unseren Körpern und das ist auch ja ambivalent, widersprüchlich. Einerseits haben wir uns unseren Körpern entfremdet, indem wir durch die tägliche Arbeit auf dem Bürostuhl etwas ganz Körperunadäquates tun. Dann aber widmen wir ihm eine Aufmerksamkeit mit fast schon religiöser Hingabe. Wie geht denn das zusammen?
Mensch versucht ja in der Tendenz her, jede körperliche Arbeit zu vermeiden. Deswegen haben wir die Industrialisierung, deswegen haben wir die Roboterisierung, die Computer. All das dient ja letzten Endes dem, dass wir uns nicht mehr so anstrengen müssen, weil wir das nicht wollen. Aber wir wissen natürlich alle, dass ein Körper nur funktionieren kann, wenn er gefordert wird. Also rennen die Leute in die Fitnessstudios, laufen auf Laufbändern entlang. Das hat was ungeheuer Albernes bisweilen, aber folgt der Erkenntnis, dass ein Körper nur funktionieren kann, wenn er wie eine Maschine auch irgendwie in Gang gehalten wird und gewartet wird.
Sie zitieren den österreichischen Schriftsteller Egon Friedell, der sagte, jedes Zeitalter macht sich seine Krankheiten. Welche Krankheiten machen wir uns?
Ja, wir haben es natürlich einmal mit den Krankheiten zu tun, die sitzender Tätigkeit folgen. Rückenschmerzen, all diese Geschichten, das hat natürlich damit zu tun, dass wir viel zu viel sitzen, eigentlich viel mehr gehen und stehen sollten. Das ist zum Beispiel so eine Krankheit und dann die ganzen Probleme, die aus Stressbelastung resultieren, ob das jetzt Magengeschichten sind oder Kopfweh, all diese Sachen, die mit einer Lebensweise zu tun haben, die sich der Natur extrem entfremdet hat, aber damit müssen wir halt irgendwie zurechtkommen.
Also auch unserem Körper zuhören, wenn er uns was zu sagen
hat. Das ist genau der Punkt, ja. Viele Menschen leben ja ein bisschen gegen ihren Körper, was allein schon mit der Ernährung anfängt, ja. Das wird uns ja von der Nahrungsmittelindustrie auch sozusagen aufgedrängt, ja. Fast Food und all diese Geschichten, das ist ja eine Ernährung, die unserem Körper nicht gerecht ist, sondern die einfach nur unserer Faulheit geschuldet ist auch.
Vielen Dank, Axel Hacke. Wir sind schon lustig und eklig in vielerlei Hinsicht. Teilweise aber auch nicht. Wir sind alles Mögliche. Das ist auch ein Zitat aus dem Buch mit dem Titel Aua, die Geschichte meines Körpers. Es ist durchaus ein lustiges Buch, aber nicht nur das. Es ist auch eine Lobeshymne auf das Wunder unseres Körpers. Ein Buch voller Dankbarkeit, auch voller Demut und Hochachtung der Natur. Heute ist ja Achtsamkeit so ein Modewort. Und ohne dass dieses totgerittene Modewort in dem Buch von Axel Hacke jetzt groß vorkommt, kann ich mir vorstellen, dass genau das damit gemeint ist. Ein Plädoyer für das genaue Hinsehen und Bewundern und Staunen und Achtgeben auf unseren einmaligen Körper. Aua, die Geschichte meines Körpers, so heißt das Buch von Axel Hacke. Es ist im Dumont Verlag erschienen, es hat 220 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Ich danke auch, vielen Dank.